Ja, hin und wieder werde ich gefragt, warum ich eigentlich meistens fortlaufend durch Bibelbücher oder durch längere Bibelabschnitte predige. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe Gründe dafür, aber ein Grund ist, dass so viel, eine viel größere Bandbreite an Bibelstellen zur Sprache kommt. Es werden eben nicht nur die Lieblingsstellen, also vielleicht meine oder die von euch, die ihr vielleicht an mich herantragt, nicht nur sie kommen dran, sondern eben auch andere. Zwangsläufig, wenn man so vorgeht, kommen natürlich auch mal Abschnitte vor, mit denen wir uns schwer tun, wo wir so unsere Fragen haben. Und heute, wir schauen ein letztes Mal in das Buch Esra, da haben wir, glaube ich, einen solchen Text auch vor uns. Schon vor Wochen habe ich darüber nachgedacht, wie ich denn darüber predigen soll. Ich habe mir so meine Fragen gestellt. Denn manches kann hier leicht falsch verstanden werden und anderes ist auch gar nicht so leicht auszulegen. Aber einfach jetzt kneifen und die Predigtreihe mit Kapitel 8 beenden, das wollte ich dann auch nicht. Und insofern möchte ich euch versuchen, auch diesen Abschnitt näher zu bringen als Teil von Gottes Wort, so gut ich es eben kann und auch wenn ich manches offen lassen werde. Das Thema lautet Erneuerung statt Happy End. Man sagt das ja so, Ende gut, alles gut. Ne, am Ende löst sich alles auf und die Dinge laufen wieder gut. So ist es nicht bei diesem biblischen Buch. Nein, statt eines glorreichen Endes, also wo so die Hindernisse überwunden sind, die Probleme gelöst sind und alles seinen Gang geht, Gottes Volk unter Gottes Segen in seinem Land lebt, nein, stattdessen geht der Kampf weiter. Es braucht weiterhin Umkehr. Es braucht Veränderung. Und wir sehen, wir werden sehen, dass das auch in unserem Leben so ist. Solange wir leben, ist es das, was unser Leben bestimmt, dass wir Erneuerung brauchen und kein schnelles Happy End erleben. Ich lese uns jetzt mal zum Anfang zwei Verse. Esra 9 ist das jetzt, Vers 1 und Vers 2. Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, Hittitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treuebruch. Wir sollten uns noch mal kurz erinnern, was eigentlich geschehen war. Was hatte es doch für eine großartige Vorgeschichte gegeben? Das Volk Israel hatte in der letzten Zeit Gottes gnädiges Wirken auf ganz vielfältige Weise erlebt. Da waren diese persischen Könige gewesen. Es waren ja mehrere nacheinander. Sie waren es gewesen, die dem Volk erlaubten, zurückzuziehen in ihr Land. Und die das nicht nur gestatteten und zuließen, sondern die das Volk darin auch tatkräftig unterstützten, dass sie zurückkehren konnten und den Tempel wieder aufbauen durften. Sie haben Schutz gewährt, sie haben sie aber auch mit Schätzen und Reichtümern großzügig und wiederholt unterstützt. Das Volk hatte auch Gottes Schutz erfahren bei gefährlichen Reisen, aber auch angesichts feindlicher Nachbarn. Es gab ja umliegend auch Menschen, die das Ganze nicht wohlwollend betrachtet haben. Und es gab auch immer wieder im Volk Zeichen einer geistlichen Erneuerung. Denken wir nur an ihren Mut, den sie bewiesen hatten, Esra 3, da war das zu lesen, dass sie ihre neu errichteten Häuser im Land Israel schutzlos zurückgelassen hatten, um nach Jerusalem in die Hauptstadt zu ziehen, um dort die Feste des Herrn zu feiern. Was für ein Gottvertrauen, was für ein Mut ist da zum Ausdruck gekommen. Das alles hatte Israel erlebt in der letzten Zeit. Und sie hatten auch noch an anderen Stellen Gottes Segen, sie hatten Gottes Treue und Güte erlebt. Er hatte kräftig und wunderbar an ihnen und unter ihnen gewirkt. Und jetzt passiert es eben unmittelbar in dieser Hochzeit, des Volkes, da geschieht das, was wir eben gelesen haben. Man berichtet Esra, sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. So stand es in Vers 2. Diese Mischehen, die sind hier offensichtlich das Problem. Aber warum eigentlich? Das ist die erste schwierige Frage hier. Warum eigentlich? Sollte man nicht einfach heiraten, wo die Liebe hinfällt? Oder man könnte auch sagen, gerade Ehen, die kulturübergreifend geschlossen sind, hat das nicht auch einen besonderen Wert? Dient das nicht auch der Völkerverständigung? Oder wenn man jetzt ganz böse ist, könnte man auch sagen, ein bisschen zugespitzt, vertritt die Bibel hier an dieser Stelle etwa sogar rassistisches Gedankengut? Ihr sollt unter euch bleiben und mit den anderen nichts zu schaffen haben? Ich denke, wenn wir den gesamtbiblischen Befund mal so ein bisschen in Gänze betrachten, dann wird das Bild doch ein bisschen klarer und dann wird auch diese schwierige Stelle etwas klarer. Gott warnt in seinem Wort, und das finden wir an verschiedenen Stellen, immer wieder davor, dass sich die Seinen, die Menschen, die zu ihm gehören, dass sie sich mit Verehrern anderer Götter einlassen. Und das bekannteste biblische Beispiel ist dafür der König Salomo. Dieser zunächst so weise und vorbildliche König, er heiratet in seinem Alter zahlreiche Frauen, die fremde Götter verehrten. Und da ist nicht nur die Polygamie ein Problem, das ist auch ein Problem, aber es gibt eben auch noch dieses andere Problem, dass nämlich das Ende vom Lied das folgende ist. Er kehrt sich ab vom Glauben an Gott und er wendet sich zu dem Götzendienst. Und das ist ein ganz trauriges Ende, was sein Leben nimmt und sein Königreich wird daraufhin auch geteilt. Es fällt auseinander. Auf der anderen Seite, und das möchte ich auch hier betonen und das müssen wir auch mit einbeziehen, auf der anderen Seite wurden Angehörige anderer Nationen, die sich selbst zum Gott Israels hinwendeten, die selbst an diesen Gott Israels glaubten, die sich nach ihm ausstreckten, sie wurden schon immer wie selbstverständlich auch in das Gottesvolk aufgenommen. Und sie wurden nicht länger als nicht zugehörig betrachtet. Nur zwei Beispiele. Ruth und Rahab könnte man da nennen. Zwei Frauen, die sich dem Gott Israels zugewandt haben und die aufgenommen wurden in das Gottesvolk. Und sie wurden interessanterweise, Ruth und Rahab wurden interessanterweise sogar zu Vorfahren unseres Herrn Jesus Christus. Sie tauchen in seinem Stammbaum auf. So glaube ich, können wir schon festhalten, dass Gottes Wort sich nicht gegen Ehen wendet zwischen verschiedenen Kulturen und Nationen. Das ist nicht das, was hier im Fokus steht. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir das verstehen. Aber wovor Gott warnt, das ist so eine enge Verbindung einzugehen, wie eine Ehe sie ist, ne? So eine enge Verbindung einzugehen mit einem Andersgläubigen, der das eigene Herz von Gott wegführen kann. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir das hier begreifen. Es geht Gott nicht um jetzt die Heirat zwischen verschiedenen Nationen oder verschiedenen Kulturen, sondern das Problem, was hier thematisiert wird, das ist diese enge Verbindung zu Menschen, die aktiv sich anderen Göttern ja zugewandt haben und so einen Götzendienst pflegen. Und da sagt dann Gottes Wort, ja, da müsst ihr schon vorsichtig sein, überschätzt euch mal nicht. Das ist eine Gefahr auch für euch und euer Herz. Und das ist der Tiefpunkt hier. Der erneute überraschende Tiefpunkt an dieser Stelle, dass viele Israeliten diese Warnung Gottes nicht gehört haben oder sie ignoriert haben, sondern sich eben mit Partnern eingelassen haben, die sich vor toten Götzen niedergeworfen haben. Für uns macht es deutlich, der Kampf geht weiter. Der Kampf gegen die Sünde, der ist nicht zu Ende. Er geht weiter. Israel hatte ja Großes mit Gott erlebt, ein geistlicher Aufbruch war geschehen, das kann man auf jeden Fall so sagen, aber der Einfluss der Sünde unter ihnen, der war nicht verschwunden deswegen. Das war nicht wie weggezaubert, sondern der Kampf, der ging weiter. Und das, liebe Geschwister, das ist auch nicht anders heutzutage. Das ist auch nicht anders in unserem Leben als Gläubige des neuen Bundes. Paulus hat einen sehr klaren Blick für diesen Kampf, wenn er schreibt in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und er beschreibt, was in uns als Christen vor sich geht. Und da sagt er, da tobt auch ein Kampf. Auch da gibt es eine Auseinandersetzung. Da ist auf der einen Seite der Geist, Gottes Geist in euch, der zu Gottes Ehre euch antreiben will. Ihr wollt zu Gottes Ehre leben. Ihr wollt ihn erfreuen, dass euer Leben Gott Wohlgefallen bereitet. Das ist das neue Ich, was in euch hineingekommen ist. Und dann ist auf der anderen Seite da noch das Fleisch, das Alte. Unsere alte, sündige Natur. Und die ist so träge. Und die will in dem alten, gewohnten drinbleiben. Aber nicht nur das. Sie hat auch die Sünde lieb gewonnen. Und dann ist da dieser Kampf in uns. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir kennen. Dass da dieser Kampf in uns tobt und da geht es dann hin und her und mal setzt sich die eine Seite durch. Wunderbar, wenn es der Geist ist. Aber wir erleben es auch, dass sich auch mal die andere Seite durchsetzt, dass auch sie mal ein Hoch hat und das Fleisch zum Zug kommt. Das ist die Situation, in der wir leben. Jetzt noch mal einen kurzen Blick auf den ersten Satz unseres Kapitels. Das ist sehr interessant. Esra sagt, als das alles ausgerichtet war, so beschreibt er hier, traten die Oberen zu mir und sprachen. Und dann folgt eben dieser kurze Bericht über diese Mischehen. Und was jetzt hier wirklich spannend und interessant ist, es ist nicht Esra, der die Initiative ergreift an dieser Stelle. Es ist nicht Esra, der das Thema auf die Tagesordnung setzt. Er hat das vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Es sind die vielen Leiter des Volkes, die im Alltag mit den Leuten leben. Sie ergreifen die Initiative. Und wenn wir da nochmal an Esras Leitvers denken, Kapitel 7, Vers 10 war der ja zu lesen, sein Lebensmotto, Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Das war sein Lebensmotto. Das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und Gebote und Rechte dann auch zu lehren. Also, das sind also Leute, die sind von Esra gelehrt worden. Sie sind von ihm unterwiesen worden. Er hat ihnen Gottes Wort nahegebracht. Er hat ihnen Gottes Wort lieb gemacht. Sie haben es schätzen gelernt. Und das Ergebnis, die Frucht dieser Bemühungen Esras ist, dass sie sehen, was geschieht. Und dass sie erkennen, dass es gegen Gottes Wort ist. Und dass sie die Initiative ergreifen. Also durch die Bibel wurde die Sünde des Volkes, konkret durch 5. Mose 7 übrigens, wurde die Sünde des Volkes offenbar. Zweierlei heißt das für uns. Einerseits vergessen wir nicht, dass wir uns in einem Kampf befinden, ne? Fleisch, Geist, das muss man erstmal wissen. Dieser Kampf ist da. Rechnen wir damit? Haben wir diesen Realismus? Auch wenn das Fleisch mal einen Etappensieg landet, darf uns das weder überraschen noch erschrecken. Das ist so. Und dann das Zweite, lassen wir auch Gottes Wort Licht hineinbringen in unser Leben. Reflektieren wir uns doch anhand der Schrift. Ob es nun vielleicht die 10 Gebote sind, die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, vielleicht auch diese Liste der Werke des Fleisches in Galater 5. Es ist gut, solche Texte sich mal vorzunehmen und sich vielleicht, ja, wie so eine Art Virenscanner über das eigene Leben laufen zu lassen. Denn da tobt der Kampf in uns. Und du musst wissen, wo der Kampf tobt. Du musst wissen, wo die Schlacht gerade geschlagen wird. Du musst wissen, wo die schwächste Stelle bei dir ist, damit du sie schützen kannst. Ein zweites, eine vom Heiligen Ernst bestimmte Reaktion. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Jetzt kommt Esras Reaktion auf dieses ganze Geschehen und auf das, was ihm berichtet wird. Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte mir Haupthaar und Bart und setzte mich bestürzt hin. Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren, wegen des Treubruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und ich saß bestürzt da, bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf in meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag, und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden, ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub, zur Schmach, so wie es heute ist. Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick Gnade vor dem Herrn, unserem Gott, geschehen, dass er uns noch errettete, übrig gelassen und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, um unsere Augen aufleuchten und uns ein wenig aufleben zu lassen in unserer Knechtschaft. Denn wir sind Knechte, aber unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben lässt, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten, damit er uns ein Bollwerk in Juda und Jerusalem gebe. Und nun, unser Gott, was sollen wir nach alledem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, gegeben hast, als sie sagten: Das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land, durch die Unreinheit der Völker des Landes mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Unreinheit angefüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen. Und lasst sie nicht zu Frieden und Wohlstand kommen ewiglich, damit ihr mächtig werdet und das Gut des Landes esst, und es euren Kindern vererbt auf ewige Zeiten. Aber nach alledem, was über uns gekommen ist, um unserer böse Werken und großer Schuld willen, und du, unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es verdient hätten, und hast uns diese Schar von Erretteten gegeben, sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns vermischen mit den Völkern, die diese Gräuel tun? Wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, so dass es weder einen Rest noch Entronnene gibt? Herr, Gott Israels, du bist getreu, denn wir sind übrig geblieben als Errettete, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir in unserer Schuld, darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Esra erkennt, das machen seine nachdenklichen Worte deutlich, den Ernst der Lage. Er ist betroffen. Und er kann nicht einfach schulterzuckend zur Tagesordnung übergehen. Bestürzt sitzt er da bis zum Abendopfer. Diese Untreue seines Volkes, die trifft ihn, den Leiter und Lehrer dieses Volkes, wirklich mit voller Wucht. Wie konnte das passieren? Und dann, am Abend, da fasst er sich ein Herz und er beginnt ein langes, und ein tiefes Gebet zu Gott. Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir. War Esra etwa selbst auch an diesem Treuebruch beteiligt? Nein, darauf gibt es überhaupt keine Hinweise. Und doch, und das ist hier sehr auffällig, in diesem ganzen langen Gebet bezieht Esra sich selbst in dieses Gebet mit ein. Er betet: Ich schäme mich. Unsere Missetat. Unsere Schuld. Esra spricht hier nicht wie so ein unbeteiligter Dritter und er sagt nicht einfach zu Gott, naja, die haben wieder Mist gebaut hier. Er geht auch nicht hin zu Gott und beklagt sich über dieses Volk, über dieses untaugliche Volk, so nach dem Motto, ich habe es ihnen doch so oft gesagt und sie haben wieder nicht gehört. Nein, Esra identifiziert sich. Er identifiziert sich zutiefst mit seinen Landsleuten und er bezieht sich, den Unschuldigen, den vorbildlichen Hohepriester, hier mit ein. Einige hundert Jahre später, da würde es passieren, dass erneut ein Mann in Israel auftreten würde. Auch er konnte nicht über Sünde hinwegsehen. Auch ihn machte dies tief traurig. Und auch er war selbst nicht beteiligt an den Sünden seines Volkes. Nein, im Gegensatz zu Esra blieb er auch ohne die kleinste Sünde und Verfehlung. Doch auch er identifizierte sich mit den Menschen, mit den in Sünde gefallenen Menschen. Und seine Liebe war so gewaltig und sie war so grenzenlos, dass er, der Sündlose, die ganze Strafe für alles das bereitwillig auf sich genommen hat. So dass Paulus dann über diesen Mann Jesus schrieb, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. In seiner Identifikation mit seinem Volk, in seinem Einstehen für seine Landsleute, weist Esra schon auf den hin, der einmal der Hohepriester schlechthin werden würde. Der nicht nur im Gebet für die Seinen eintreten sollte, sondern der sein Leben, alles für sie lassen sollte. Im Hebräerbrief heißt es dann nämlich über Jesus: Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren heiligt, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Das fällt hier auf, wie Esra eintritt für sein Volk. Ein Hinweis auf Jesu Eintreten für die Seinen. Und dann ist etwas Zweites, was hier in Esras Gebet auch noch auffällt. Er appelliert an Gottes Gnade und Treue. Vers 15. Herr, Gott Israels, du bist getreu. Siehe, hier sind wir vor dir in unserer Schuld. Darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Was ist also Esras Hoffnung in dieser Lage? Was ist seine Hoffnung, die er jetzt noch haben kann? Dass das Volk ja auch Gutes getan hat und dass man das irgendwie aufwiegen könnte? Dass sie es vielleicht später wieder gut machen könnten? Nein, Esra hat eine Hoffnung. Nur eine Hoffnung, das ist Gottes Treue und Gnade. Esra weiß, wir haben keine Ansprüche. Die Jahrhunderte zeigen es, wie wir es mal um mal um mal versiebt haben. Wir haben hier keine Rechte, auf die wir bestehen können. Wir haben keine Kräfte, mit denen wir hier etwas erzwingen könnten. Aber wir haben eins. Wir haben einen Gott, der gut ist. Wir haben einen Gott, der treu ist. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir haben einen Gott, der voller Gnade ist. Dieser Gott, er allein, ist unsere Hoffnung. Stellt sich für uns auch die Frage, ihr Lieben, wie reagieren wir eigentlich auf Sünde? Reagieren wir da überhaupt noch drauf? Ist das überhaupt noch ein Thema? Haben wir das noch auf den Schirm? Oder haben wir diesen Gedanken, dass Verfehlungen sich auch ja zu Schuld vor Gott anhäufen? Haben wir diesen Gedanken schon völlig verdrängt? Es ist wichtig, dass wir Sünde nicht ignorieren. Ich meine, stell dir vor, du hast Zahnschmerzen. Na, so eine kleine Stelle. Noch nicht so wild, aber man merkt sie schon. Solltest du das ignorieren? Ist das empfehlenswert, einfach abzuwarten? Oder reicht es vielleicht dann und wann, wenn es besonders schlimm wird, mal so eine Schmerztablette zu schlucken? Wir alle wissen, keine gute Idee. Keine gute Idee. Es führt früher oder später doch kein Weg daran vorbei, zum Zahnarzt zu gehen, sich behandeln zu lassen und die Stelle entfernen zu lassen. Und so ist es auch mit der Sünde. Mit der Sünde Gott gegenüber, aber eigentlich ist es auch ganz genauso, ja, mit den Dingen, die zwischen uns stehen, so als Menschen. Auch da muss es ausgeräumt werden. Einfach ignorieren, einfach leugnen, das führt nicht weiter. Folgen wir doch Esras Beispiel, gehen wir zu unserem Vater im Himmel. Er ist gut, er ist treu, er ist voller Gnade und er gibt ja uns auch diese wunderbare Zusage. Die kannte Esra noch nicht, aber wir kennen sie. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So, bis hierhin war der Text und auch die Predigt, ich würde sagen, ja, noch nicht so problematisch. Es war noch relativ einfach. Aber jetzt kommt, was mir so eigentlich Bauchschmerzen gemacht hat, die letzten Wochen, immer wenn ich mal wieder so drüber nachdachte. Das ist nämlich das Kapitel 10. Und ich lese es uns nicht, ich erzähle nur kurz, worum es so geht. In Kapitel 10, also dem letzten Kapitel dieses Esra-Buchs, da ordnet Esra auf den Vorschlag eines anderen Mannes, es ist nicht seine Idee, es ist der Vorschlag eines anderen Mannes an, dass diese religiösen Mischehen jetzt schleunigst beendet werden müssen. Er trifft damit erstaunlicherweise auch auf große Zustimmung und dann gibt es ein ordentliches Rechtsverfahren, also die waren auch schon sehr gut organisiert und hatten auch so ein gewisses Maß an Bürokratie. Und schließlich werden diese Ehen aufgelöst. Das Buch Esra endete dann, dass dann die Namen derer, die da betroffen waren, nochmal aufgezählt werden. Da gibt es eine ganz lange Liste, ne? Wer alles hier betroffen war. Und der letzte Vers lautet schließlich, diese alle hatten sich fremde Frauen genommen und nun entließen sie Frauen und Kinder. Das ist der letzte Vers vom Buch Esra. Es war wahrlich kein Happy End. Und wenn man darüber so nachdenkt, dann ist das schon eine harte Nuss. Das ist schon eine ziemlich harte und auch, ich glaube, für uns auch anstößige Maßnahme an dieser Stelle. Und es stellt sich die Frage, was sollen wir daraus machen? Wie sollen wir das verstehen? Und natürlich vor allen Dingen, was hat uns der Text noch zu sagen? Solch ein Text. Manche Ausleger meinen hier, dass Esra an dieser Stelle zwar in gutem Willen, aber letztendlich dann doch über das Ziel hinausgeschossen ist. Also, dass er überreagiert hat. Schließlich ist Gott seit jeher gegen jede Scheidung. Kann man ja auch Bibelstellen anführen, Maleachi 2 heißt es beispielsweise, denn ich hasse es, wenn man sich scheidet. Und man könnte natürlich auch sagen, dass diese Auflösung der Ehen doch gerade diesem Bild des treuen Gottes ja widerspricht, dass es dieses Bild konterkariert. Wie sollen denn die anderen Gottes Treue erkennen, wenn schon das Gottesvolk nicht treu ist gegenüber seinen Ehepartnern? Das ist nur die eine Auslegung, die eine Meinung. Auf der anderen Seite, darauf weisen andere Ausleger hin und ja, das muss man auch bedenken, finden wir im Text überhaupt keinen Hinweis dafür, dass Esra hier sich geirrt hat, dass es eine übertriebene Maßnahme war. Aber sicherlich, und das entschärft vielleicht etwas die Anstößigkeit an dieser Stelle, gab es auch damals die Möglichkeit für die ungläubigen Partner auch gläubig zu werden, in das Bundesvolk aufgenommen zu werden und die Ehe weiterzuführen. Und es ist auch davon auszugehen, da sind sich die Ausleger einig, dass die entlassenen Frauen und Kinder angemessen versorgt wurden. Also sie wurden nicht einfach nur weggeschickt und vertrieben. Dennoch bleiben hier Fragen offen. Und ich will jetzt auch nicht noch weiter hier in die Details gehen. Das, glaube ich, nützt uns am Ende nicht so viel. Es bleiben Fragen offen und ich denke auch nicht, dass wir diesen Text jetzt direkt nehmen und in unsere Zeit übertragen können. Dafür ist die Situation hier dann doch zu speziell und einzigartig. Aber ich möchte versuchen, mit uns sozusagen einen Schritt zurückzutreten, dass wir auf so eine Metaebene gehen und schon versuchen, ja, zu schauen, was dieser Text uns nämlich dann doch deutlich machen könnte. Ich finde, man merkt, wenn man dieses Kapitel liest, dass es Situationen geben kann, in denen Gehorsam Gott gegenüber richtig schmerzhaft ist. In denen Gehorsam Gott gegenüber richtig etwas kostet. In denen es etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Dass es Konsequenzen mit sich bringt, die wirklich hart für uns sind. Das ist ein Gedanke, den wir auch bei Jesus selbst finden. Er sagt das mal so. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Ich glaube, wir haben es oft genug gesagt, dass wir diesen Text nicht wörtlich verstehen sollen, aber dass es darum geht, eben diese Entschlossenheit an den Tag zu legen. Ne? Diese Entschlossenheit an den Tag zu legen, wenn wir in diesem Kampf sind zwischen Geist und Fleisch. Und da ist die Frage dann schon, sind wir eigentlich bereit, Jesus zu folgen und Gottes Wort gehorsam zu sein, auch dann, wenn es uns etwas kostet, auch dann, wenn es schmerzhaft ist, wenn wir uns überwinden müssen, wenn echte Konsequenzen nötig sind. Gibt es diese Bereitschaft in mir, in dir? Ich meine, der trockene Alkoholiker, der muss auch sein ganzes Leben abstinent bleiben. Mancher stellt auch seine Ernährung auf Anraten, auf Drängen seines Arztes radikal um. Das alles ist auch nicht einfach. Das ist auch schmerzhaft. Aber wie ist es mit geistlichen Dingen? Wie ist es, wenn es um unsere Treue gegenüber Gott geht? Sind wir da bereit zu Schritten, die uns wirklich nicht leicht fallen? Zu Handlungen, die uns schmerzen? Ich lasse mal von einem Mann, ich habe das vielleicht auch schon mal erzählt, der auch auf die Gefahr hin ausgelacht zu werden und auch von vielem ausgeschlossen zu sein, der sein Smartphone abgeschafft hat, um nicht mehr in diese Falle der Pornografie zu tappen. Das ist schmerzhaft. Mancher ist vielleicht auch so abgelenkt von digitalen Medien oder vielleicht auch vom eigenen Aktiendepot oder, keine Ahnung, von irgendetwas anderem, dass auch da eigentlich nur noch ein drastischer Schritt helfen würde. Das ist schmerzhaft. Ein anderer müsste sich vielleicht mal bewusst entscheiden, auch unfaire Kritik manchmal so stehen zu lassen, damit das nicht immer im Gezänk endet. Das ist schwierig. Oder vielleicht gibt es auch Kontakte oder Gemeinschaften, die einfach nicht gut tun, die beendet werden sollten, weil sie wegführen. Auch das ist hart. Und wir könnten sicher noch viele, viele andere Dinge uns überlegen. Gehorsam, Nachfolge Jesu, Jüngerschaft, mit ihm unterwegs zu sein, das kann auch schmerzhaft sein. Und das ist die Frage hier. Das ist die Frage, die ich so aus Esra 10 herausziehen würde. Sind wir bereit zu Schritten, die nicht leicht fallen? Zu Entscheidungen, zu Handlungen, die schmerzhaft sind, die etwas kosten. Ende gut, alles gut, so ist es eben nicht. So ist es nicht bei Esra. Das Buch endet mit einer Krise. Und ich glaube, Esra endet damit, wie das Leben selbst ist. Im Prinzip eine permanente Aneinanderreihung von Krisen, von Kämpfen. Denken wir nur als letztes Beispiel an die Sauberkeit in unserem Haushalt. Es ist ganz elementar, aber macht es so schön deutlich, finde ich. Es ist eine permanente Aufgabe, solange wir leben. Du magst an einem Tag alles auf Hochglanz poliert haben. Die Fenster sind geputzt, jede Oberfläche ist abgewischt, jedes einzelne Staubkorn penibel aufgesaugt. Dann kann der Besuch kommen, ne, oder was auch immer. Aber die Wahrheit ist doch, es wird nur wenige Tage dauern, bis sich der Staub wieder ausbreitet. Der Kampf um die Sauberkeit in unserer Wohnung, um die Sauberkeit in unserem Haus, das bleibt eine permanente Aufgabe unseres Lebens, solange wir da sind. Auch unser geistliches Leben, das ist umkämpft. Fleisch und Geist, da ist dieser Kampf. Das ist kein Selbstläufer. Erwarten wir hier kein schnelles Happy End. Nein, beschreiten wir diesen Weg der Nachfolge, der uns dann führt über Höhen und auch über Tiefen. Rechnen wir damit und reagieren wir dann wie Esra mit diesem heiligen Ernst und seien wir mutig, auch schmerzhafte Schritte zu gehen, wo es nötig ist. In alledem ist der treue Gott mit uns. Seine Hand ist zum Besten über allen, die ihn suchen. So heißt es in Esra 8. Seine Hand ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Amen.